Hallo am Donnerstag, hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Heute ist der 6. Juli 2023. Es ist der internationale Tag des Kusses. Deswegen werden wir uns mit dem Küssen, dem Knutschen nachher auch noch beschäftigen. Aber es gibt auch noch viele andere wichtige, relevante Themen. Es ist nämlich der Tag, an dem viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag aufatmen werden. Es wird nicht so stressig.
Ja, denn da muss jetzt nicht nochmal alles durchgelesen werden, analysiert werden in Sachen Heizungsgesetz, denn das ist einfach nicht in dieser Woche. Wir befassen uns gleich auch noch mit der Frage, wie das Recht auf Selbsttötung in Zukunft aussehen soll. Aber zuerst zum Bundesverfassungsgericht und zu der Eilentscheidung von gestern. Ein gefundenes Fressen, nicht nur für die Opposition, muss man ja sagen. Also Also jetzt Wolfgang Kubicki von der FDP, den man ja sich hält, damit man immer einen bissigen Hund an der Seite hat. Ich fand es dann eigentlich schon immer ganz nice, was er gesagt hat. Er hat gesagt, das ist jetzt die verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingegeben haben. Die FDP hat immer gesagt, ja, wir müssen nicht vor der Sommerpause machen, aber man könnte es auch andersherum argumentieren. Man könnte sagen, ja, wenn die nicht so viele Änderungen da noch reingemacht hätten, dann wäre das Gesetz ja jetzt durchgekommen. Das wiederum feiert dann die FDP als, die Bundesverfassungsgerichts-Eilentscheidung, feiern die dann als Erfolg, weil das ja der Beleg dafür ist, was sie alles noch durchgesetzt haben an Änderungen. Das sind so viele, dass man es in der Kürze der Zeit nicht schafft. Und wenn man von außen drauf guckt, es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Tatsächlich ist man aber auch nicht frei von Häme, oder?
Nee, aber ich glaube, so für die meisten Leute ist es einfach nur so, boah, geht mir das auf den Sack. Also, ne, es ist einfach eine Never-Ending-Story und jetzt nochmal eine Schleife und nochmal eine Schleife. Ich verstehe diesen Antrag. Ich finde es auch gut, dass das Gericht dem stattgegeben hat und dass das jetzt halt nicht so holterdiepolter dann einfach quasi durchgewunken werden muss, weil die Leute gar nicht genug Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, die breite Masse denkt so, oh ey, mach doch einfach jetzt mal fertig irgendwie so. Oder lass es ganz bleiben, ja. Dann jetzt einfach wirklich gar nicht machen, weil es ist ja von vorne bis hinten einfach nur Kacke gewesen.
Ich habe aus Versehen wieder Presseclub geguckt. Presseclub, ja, das ist dieses Ding, was sonntags läuft, wenn keine Skiübertragung dazwischen kommt. Und da sitzen dann immer die Journalistenkollegen, da ging es natürlich auch ums Heizungsgesetz. Und alle waren sich einer Meinung, ja, das mit der Geschwindigkeit ist doch kein Problem. Wir haben ja schließlich ein Berufsparlament, das kann man ja wohl von den Abgeordneten verlangen, dass sie sich 111 Seiten durchlesen. Ja, klar. Ich kann das schon verlangen, dass ein Abgeordneter, den ich dafür bezahle, 111 Seiten durchliest, aber ich möchte auch ganz gerne eigentlich, dass der dann sagt, okay, Moment, den Punkt, den lasse ich nochmal sacken. Da rufe ich nochmal einen Experten an. Da haben wir doch den damals Professor sowieso gehabt, der kennt sich doch aus. Welche Auswirkungen hat das? Habe ich irgendwas? Aber alle, die ganzen versammelten Journalisten machen sich eigentlich, hab ich so, ach, das muss doch möglich sein. Ja. Nee, am Ende des Tages ist es ja auch genau das, was die Leute da draußen empfinden. Es ist mir alles noch nicht so richtig klar. Klar, ja. Wir haben alle den Gesetzentwurf nicht gelesen, aber wenn nur um den Menschen sozusagen auch nur das Gefühl zu geben, okay, wenn es euch nicht klar ist, uns ist auch nicht klar, wir lassen uns wirklich Zeit, gucken uns das nochmal an. Hier, jetzt erklären wir es einmal schön verständlich. Die Abgeordneten haben ja auch so eine Handout bekommen, wo dann eingeordnet wird, wie das alles so zu verstehen ist. Ich meine, ganz ehrlich, so muss man es einfach nicht machen. Und der Eindruck ist dann eben, Politik holterdiepolter. Und das Bundesverfassungsgericht, ja, man muss sagen, da sitzen eben auch Leute, die da nur sitzen und mit dem Kopf schütteln. Das haben sich wirklich verdient, die Ampel. Vor allen Dingen die Grünen, die ja so wirklich vorgeprescht sind. Also, I don't know. Muss alles nicht sein. Alles unnötiger Quatsch.
Auf jeden Fall haben sie relativ schlechte Laune seit gestern Abend, oder? Da war ja dieses Hoffest der Fraktionen und dann kam diese Eilmeldung und dann haben sie sich alle zurückgezogen und waren, glaube ich, alle auch sehr betröppelt darüber, dass das jetzt so entschieden wurde. Aber ja, wie du sagst, ein bisschen Häme ist auch dabei. Geschieht euch recht, wenn ihr das so schlecht anpackt und so kurzfristig alles übers Knie brechen wollt. Ja, dann ist es halt so.
Genau. Und die AfD sammelt wieder ein paar Punkte und dann wird wieder diskutiert, woran liegt das eigentlich? Ja, woran liegt das eigentlich? So, aber bei der AfD, die ja nun das Gegenteil von demokratisch ist, zumindest in Thüringen offiziell bestätigt, ja, die haben ja auch Probleme mit all unseren rechtsstaatlichen Organen. Aber das Bundesverfassungsgericht, das gestern nun diese Eilentscheidung getroffen hat, hat ja schon vor einigen Jahren, vor inzwischen 3,5 Jahren, ebenfalls eine Entscheidung getroffen, die auf das Leben, auf das Sterben all der Menschen hier in Deutschland eine Auswirkung haben könnte. Wir erinnern uns, geschäftsmäßige Sterbehilfe, so heißt das. Also wenn man sich sozusagen professionelle Hilfe holt, wenn man sagt, ich will nicht mehr leben, war ja bei uns verboten und das Bundesverfassungsgericht hat vor 3,5 Jahren gesagt, nee, das geht so nicht. Dieses Verbot verstößt gegen die Verfassung. Aus Sicht der Richter ist es so, dass die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, auch die Freiheit umfasst, und jetzt ist es ein Zitat, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Heißt also, so ging's nicht. 3,5 Jahre hat es jetzt gedauert, bis die Abgeordneten zueinander gefunden haben. Es ist ja tatsächlich ein schwieriges Thema. Man möchte ja verhindern, auch mit Blick auf unsere Geschichte, dass hier Missbrauch betrieben wird, also Menschen möglicherweise in einen Suizid getrieben werden oder getötet werden und man das dann so begründen kann, dass das ihr eigener Wille gewesen ist. Alles zunächst nachvollziehbar. 3,5 Jahre, ja. Heizungsgesetz, wo das richtig, 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 richtig kompliziert ist, aber einem nicht so ans Herz geht. Ja, es muss innerhalb von 4 Tagen beschlossen werden. Und bei so einer Nummer, wo es wirklich um Menschen geht, denen es teilweise nicht so schlecht geht, dauert das dann 3,5 Jahre. Man weiß es nicht. Während wir hier aufzeichnen, debattiert der Bundestag gerade 2 Vorschläge. Und die beiden Vorschläge gucken wir uns an.
Ja, wenn es nach dem SPD-Abgeordneten Lars Castellucci geht, dann sollen der Sterbehilfe höhere Hürden gesetzt werden. Also Menschen mit Sterbewunsch müssen dann 2-mal zur Untersuchung zu einem Psychiater und ein Beratungsgespräch vorweisen. Und dann gibt es noch einen 2. Vorschlag. Der unterscheidet sich vom 1. darin, dass der Suizid nicht über das Strafrecht geregelt wird. Bei diesem liberalen Ansatz um die Abgeordneten Renate Künast von den Grünen und Katrin Helling-Pla von der FDP braucht es keine Untersuchung vom Psychiater. Tödlich wirkende Medikamente soll man bekommen, nachdem man sich hat einmal beraten lassen.
Der Caritasverband Deutschland ist für Vorschlag 1, also dem Vorschlag, in dem die Sterbehilfe über das Strafrecht geregelt werden würde. Präsidentin dort ist Eva-Maria Welskop-Defa. Mit ihr hat unser Politikredakteur Henry Parzefall gesprochen.
Der Deutsche Caritasverband setzt sich ähnlich wie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken für den Antrag von Castellucci-Heveling ein. Aus der Perspektive gerade auch unserer Einrichtungen ist dieser Ansatz deutlich praxistauglicher. Er schafft eine Klarheit zwischen der strafbewehrten Tötung auf Verlangen auf der einen Seite und der ebenso strafbewehrten unterlassenen Hilfeleistung und formuliert deutlich, unter welchen Bedingungen die Inanspruchnahme und die Gewährleistung von Suizidhilfe straffrei sein soll. Diese Klarstellung braucht es, und das Verfahren, was bei Castellucci-Heveling gestaltet wird zur Feststellung der Freiverantwortlichkeit, scheint uns praxisgerecht. Es baut keine riesige Beratungsstruktur zusätzlich auf. Es knüpft da an, wo die Kompetenzen ohnehin vorhanden sind. Von daher sagen wir, so kann es gehen, und dass dann auch in 5 Jahren eine Evaluierung bereits in dem Antrag selbst niedergelegt ist, halten wir für klug, damit man dann schauen kann, funktioniert so oder braucht es nochmal eine Nachschärfung.
Es gibt ja durchaus auch, so wie ich das verstanden gelesen hatte, Kritik daran, dass man in diesem Entwurf das weiterhin übers Strafrecht regeln möchte. Was sagen Sie dazu? Ist das trotzdem ein geeigneter Rahmen, sage ich mal, das Strafrecht, um über Suizidassistenz zu sprechen?
Ja, ich habe die Kritik natürlich auch wahrgenommen und ich habe mich über sie gewundert. Und ich glaube, da sind Emotionen im Spiel, die das Strafrecht als eine Drohung empfinden. In Wirklichkeit ist das Strafrecht ein Schutzrecht. Es soll sicherstellen, dass die Person, die sich am Ende ihres Lebens entscheidet, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, sicher sein kann, dass niemand anders über ihre Freiverantwortlichkeit entscheidet, sondern dass sie selbst Herrin des Verfahrens bleibt. Ich möchte darauf vertrauen können, dass ein Arzt, der mir Suizidhilfe anbietet, nicht derjenige ist, der darüber entscheidet, ob ich die Entscheidung frei verantwortlich treffe, sondern dass ich die Entscheidung wirklich selbst treffe. Und deswegen ist hier eine Abgrenzung im Strafrecht unbedingt notwendig, um Sicherheit zu schaffen. Wie gesagt, die unterlassene Hilfeleistung und die Tötung auf Verlangen sind auch im Strafrecht geregelt und ist auch Vergewaltigung in der Ehe im Strafrecht geregelt und alle möglichen anderen Delikte. das Strafrecht muss kluge Regelungen treffen, aber es ist nicht in sich ein falscher Rechtsrahmen.
Also Sie sehen da keinen Widerspruch zwischen der, ich sag mal, selbstbestimmten Entscheidung Suizid oder einem selbstbestimmten Suizid und eben der Regelung über das Strafrecht, ist für Sie kein Widerspruch?
Nein, im Gegenteil. Das Strafrecht schützt meine eigene Freiverantwortlichkeit, damit eine Person, die es nicht gut mit mir meint und die mir dann Suizidassistenz verschafft, dann doch weiß, dass das, was sie tut, nicht rechtens ist. Und ich möchte, wie gesagt, meine eigene Freiverantwortlichkeit sicher geschützt wissen.
Jetzt hatten wir noch ganz kurz das Thema Suizidprävention angerissen, was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ihnen auch ein sehr großer Punkt ist, den Sie forcieren. Vielleicht können Sie da noch mal 3-4 Sätze zu sagen, was Ihnen da besonders wichtig ist.
Tatsächlich ist uns erstens wichtig, dass klar ist, Suizidprävention und Regulierung der Suizidhilfe sind zwei getrennte Anliegen. Es kann das eine nicht durch das andere ersetzt werden. Und in der Suizidprävention zweitens muss einem deutlich sein, dass es sehr basale Instrumente gibt, die spontan Suizidwillige davon abhalten, sich von einer Brücke zu stürzen, und dass es stärker nachhaltig und begleitend angelegte Hilfen gibt, die etwa im Bereich der Beratung anzusiedeln sind. Und das sind eben auch zwei sehr unterschiedliche Baustellen, die auch beide bedient werden müssen. Wir wissen aus der Suizidforschung, dass es dringend notwendig ist, an sogenannten Hotspots, also auf beliebten Brücken, an Kirchtürmen, wo sich immer wieder Menschen das Leben nehmen, Zäune anzubringen, Schutzmechanismen anzubringen, dass wir Bahnstrecken gut sichern, weil immer wieder diese Orte Menschen, die in einer akuten Krise sind, dazu veranlassen, sich das Leben zu nehmen, obwohl der Suizidwunsch nicht nachhaltig ist, wie man von denen weiß, die in einem solchen Moment abgehalten wurden. Sie versuchen es nämlich dann kein zweites Mal, sondern das nächste Mal, wenn sie an derselben Brücke vorbeigehen und ihre Lebenssituation wieder stabil ist, kommen sie gar nicht mehr auf die Idee, sich das Leben zu nehmen. Und deswegen lohnt es sich, hier wirklich auch Geld in die Hand zu nehmen, um die Bahnstrecken, um die Brücken gut zu sichern. Und daneben braucht es aber diese Begleitung, diese Beratung. Und da haben wir als Caritasverband natürlich einen großen Erfahrungsschatz, etwa durch unsere Online-Beratung U25, wo wir junge Menschen als ehrenamtliche Schulen, suizidwilligen Jugendlichen als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Das Ganze findet digital statt und erzielt auch wirklich eine sehr, sehr tragfähige und erfolgreiche Unterstützung, um junge Menschen von Suizidgedanken wieder abzubringen.
Es gibt aber auch Menschen, die das anders sehen, also die Regelung über das Strafrecht nicht so richtig gut finden. Henry Parzefall hat auch mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben gesprochen. Präsident dort ist Professor Robert Rosbruch.
Wie sehen Sie das, dass das diese Woche jetzt im Bundestag beschlossen wird? Ist das eine gute Sache, dass wir jetzt da, wie soll ich sagen, dann Rechtssicherheit haben?
Also Rechtssicherheit haben wir eigentlich schon jetzt aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2020. Wir als Deutsche Gesellschaft für Humane Sterben können auch ohne ein Gesetz leben, weil es die immer wieder behauptete Grauzone eben nicht gibt. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt jetzt diesen liberalen Entwurf und diesen sehr restriktiven Entwurf von Castellucci und anderen Abgeordneten. Und wenn es dann zur Abstimmung kommt und wir entscheiden sollten, für wen wir da stimmen oder welcher Gesetzentwurf für uns der günstigere ist, dann ist das sicherlich der liberale Entwurf, denn der basiert auf dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und ermöglicht nach wie vor humane Freitodbegleitungen, also ärztliche Suizide. Das ist bei dem restriktiven Entwurf von Castellucci, der wieder die Freitodbegleitung unter Strafe stellen will, nicht gegeben. Das hat ja schon das Bundesverfassungsgericht gesagt. Also so existenzielle Fragen, insbesondere Fragen am Lebensende, sind Fragen ethischer Natur, die nicht ins Strafrecht gehören. Wenn man denn Regelungen braucht, dann kann man entsprechende liberale Regelungen machen im Hinblick auf das Verfahren, ob eine Beratung noch gegeben sein muss oder nicht. Wir persönlich sind auch gegen eine Beratungspflicht. Wir sind für ein Beratungsrecht, aber nicht für eine Beratungspflicht. Also das kann man alles regeln. Aber diese Fragestellungen, insbesondere Fragen am Lebensende, gehören nicht in das Strafgesetzbuch. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht so gesagt. Deswegen sind wir ganz klar gegen eine strafrechtliche Regelung der Suizidhilfe.
Dann würde ich noch mal ganz kurz vielleicht in einem Detail auf den Punkt kommen. So wie ich es jetzt gelesen hatte, verstanden habe, ist ja in dem restriktiveren Ansatz, und weil wir gerade auch über Beratung, über das sprechen, ist ja auch drin, dass noch mal ein psychiatrisches Gutachten geben muss, eine psychiatrische Untersuchung. Das ist ja im liberalen Ansatz, so wie ich jetzt sehe, nicht drin.
Das ist korrekt.
Und da wäre die Frage, braucht es das aus Ihrer Sicht nicht?
Nein, das brauche es nicht. Diese Beratung bei Psychiatern oder Psychotherapeuten halten wir für absolut abstrus und abwegig. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich bin ein erwachsener Mensch, habe eine schwere Erkrankung, mit der ich schon seit Monaten und Jahren lebe, setze mich mit dieser Erkrankung auseinander und komme dann zu dem Ergebnis für mich, ich kann so und will so nicht mehr weiterleben. Ich möchte eine ärztliche Freitodbegleitung in Anspruch nehmen. Und dann kommt dieser Gesetzentwurf und sagt, aber Sie müssen noch zu einem Psychiater gehen, um dort nachweisen zu können, dass Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte sind, also urteils- und entscheidungsfähig. Das ist absolut abwegig. Das ist das eine. Das zweite ist die Praxis. Man muss sich mal vorstellen, dieser Gesetzentwurf beinhaltet, dass man 2 Termine machen muss bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten. Sie bekommen ja heute noch nicht mal einen Termin bei einem Psychiater. Da müssen Sie ja monatelang drauf warten, geschweige denn 2 Termine von 2 unterschiedlichen Psychiatern. Also das ist etwas, wo ganz klar die Suizidhilfe im Grunde genommen verhindert werden soll. Das sind Schranken, die kein Mensch mehr überspringen kann. Und man muss sich hinzu noch denken, dass das schwerst kranke Menschen sind. Die haben keine Zeit, ein halbes Jahr lang noch weiter zu leiden und Schmerzen zu haben. Die möchten in ein paar Wochen oder 2-3 Monaten spätestens gehen und eine Suizidhilfe in Anspruch nehmen. Also das ist eher ein Suizidhilfeverhinderungsgesetz, dieser Paragraph 217. Und deswegen ist er damals auch zu Recht für verfassungswidrig erklärt worden. Und auch dieser Entwurf jetzt von Castellucci ist aus unserer Sicht verfassungswidrig.
Wie sehen Sie dann im Gegensatz dazu die Maßnahme oder die Annahme, dass man jetzt in dem liberaleren Gesetzesentwurf auch sagt, es wird ein Netz an Beratungsstellen aufgebaut? So hatte ich das ja verstanden.
Das ist korrekt.
Ist das was Positives?
Also generell halten wir, wie gesagt, die Beratungspflicht für diesen Bereich für abwegig. Man hat bei diesem, auch bei diesem liberalen Entwurf, hat man sozusagen an die Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz gedacht und wollte das 1:1 übernehmen. Wir halten das auch, wie gesagt, für abwegig, weil man bei erwachsenen Menschen, die schwerst krank sind und um die es selbst geht und die für sich eine eigene Entscheidung getroffen haben, halten wir also diese Beratungspflicht aus dem Schwangerschaftskonfliktgesetz für nicht adäquat. Und deswegen sind wir eben auch dagegen. Hinzu kommt, dass natürlich auch noch eine Beratungsstruktur, Infrastruktur aufgebaut werden muss, deutschlandweit. Und da können wir jetzt schon aus unseren Erfahrungen heraus sagen, dass das mindestens 2-3 Jahre dauert, überhaupt diese Beratungsinfrastruktur aufzubauen. Und für uns ist dann die Frage, was geschieht bis dahin. Also ein Beratungsrecht, ja, jeder Betroffene muss die Möglichkeit haben, sich ärztlich, juristisch oder ethisch beraten zu lassen, wenn er es denn möchte, aber nicht, weil er es muss.
Nur nochmal, damit ich das richtig verstanden habe, Ihr Widerspruch, oder nicht Widerspruch, aber das Einzige, wo Sie jetzt sagen, okay, das braucht es aus Ihrer Sicht jetzt an dem liberalen Gesetzesentwurf nicht, das ist dann dieses Netzwerk der Beratungsstellen, was aufgebaut wird.
Ganz genau so ist es. Also wir halten ansonsten diesen liberalen Entwurf für diskutabel und können auch damit leben. Er ermöglicht eben nach wie vor, dass ärztliche Freitodbegleitungen möglich sind, ohne dass die Betroffenen sich rechtfertigen müssen, ohne dass die ihre Motivlage darstellen müssen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat es ja damals auch schon gesagt, es bedarf keiner schweren Krankheit. Andere Motive gelten auch und sind vom Staat und von den Kirchen und von anderen gesellschaftlichen Organisationen nicht zu hinterfragen.
Wenn ich es Revue passieren lasse, ich wäre für die einfachste denkbare Lösung. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass man Menschen zu zwei Beratungsgesprächen schicken muss.
Ja, ich finde, dieses ganze Thema Sterbehilfe ist ja wahnsinnig komplex und wahnsinnig emotional. Ich komme ja aus einer sehr frommen Familie, ne? Und da war immer so, ja, der liebe Gott bestimmt, wann das Leben beginnt und der liebe Gott bestimmt auch, wann es endet und so weiter. Und ich habe diese Ausbildung gemacht zur Sterbebegleiterin, da war das natürlich auch ein großer Bestandteil. Und ich habe auch bei einem kirchlichen Träger diese Ausbildung gemacht und da war man schon auch so, Sterbehilfe ist eigentlich, muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden, aber es ist eigentlich auch gar nicht so unbedingt nötig, weil die Palliativmedizin heutzutage so gut ist, dass man eigentlich bis zum Schluss, am Schluss, wenn es dann wirklich schwierig wird, dass das Leiden auch so verringern kann, dass Menschen gar nicht unbedingt vorzeitig sterben müssen. Ich persönlich finde, ich glaube, ich würde es nicht in Anspruch nehmen wollen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich versuchen, mit Palliativmedizin natürlich eines natürlichen Todes dann zu sterben. Aber ich finde es total in Ordnung, wenn das jemand für sich in Anspruch nehmen will. Und alles, was ich bislang darüber gelesen habe, neulich auch gerade erst wieder ein Buch über eine Frau, die eben so schwer krank war, dass sie dann gesagt hat, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, was die für Hürden hatte, ne, und dann in die Schweiz musste und so und auch 100-mal irgendwie noch sagen, ich will es wirklich und ja, doch, und ich mach's selber und so, ne? Es gibt selber bestimmte Regeln. Also ich finde auch, es sollte deutlich vereinfacht werden, weil das sind ja in der Regel immer Menschen, die wirklich nicht mehr können und die so, so schwer krank sind. Also, dass denen dann das noch so schwer gemacht wird, würdevoll aus dem Leben zu scheiden, mit Hilfe, das ist halt wirklich echt bitter.
Ja, und die Kirchen, die in solchen Diskussionen ja immer eine große Rolle spielen, sind mir völlig egal. Ich bin in keiner Kirche, nicht mehr. Ich war mal katholisch, bin dann daraus gegangen, weil ich mit dieser Kirche nichts zu tun haben wollte. Und hinzu kommt, ich glaube nicht an Gott. Und deswegen sind all diese Vorstellungen, ja, Gott hat das Leben gegeben oder genommen und so, nee, ich sehe es einfach so nicht. Ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man das Glück hat, in irgendwas zu glauben, was es nicht gibt, ja, was einem irgendwie ein Leben nach dem Tod verspricht, dass man dann bestimmte Regeln einhalten will, die Menschen sich ausgedacht haben, weil dieser angebliche Gott ja dann irgendwie ein bisschen gnädiger mit einem ist. In sich ist das konsistent, nur ich will damit nichts zu tun haben. Ja, ich bin halt nicht Mitglied dieses Clubs und von daher, jeder, der mir sagt, was ich zu tun habe, solange ich keinem anderen schade, ist mir zuwider. So einfach ist das
ja, bei mir. Ja, ich finde auch, jeder sollte das halt wirklich für sich entscheiden dürfen und wenn dann die Entscheidung getroffen ist, dann sollte es einem auch leicht gemacht werden, ne? Also, weil niemand, das sind ja nicht Menschen, die irgendwie in der Regel hochdepressiv sind, ne, und die einfach einen Wunsch haben zu sterben, sondern die sind einfach sehr, sehr, sehr krank und wollen ihr eigenes Leiden beenden. Und ja, sehe ich auch so, ne? Also jeder, der was anderes glaubt und jeder, der sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, der sollte das machen können und der sollte das auch eben nicht noch schwer gemacht bekommen, dann aus dem Leben zu scheiden. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt heute entschieden wird.
Ja, da muss man sich das auch nochmal wirklich ganz genau angucken, welche Regeln denn jetzt gilt, weil bei den Gesetzentwürfen, wir haben es ja auch in den beiden Interviews gerade gehört, das ist schon ein bisschen überkomplex. Ja. Wir bleiben ganz menschlich.
Genau, und werden jetzt etwas seichter, etwas leichter. Es geht ums Küssen, weil heute der internationale Tag des Kusses ist. Es ist erstaunlich, dass wir da überhaupt darüber reden dürfen in diesem Podcast, weil Marc hasst solche Aktionstage.
Aber ich habe mich gefragt, warum wir uns küssen. Das habe ich mich gefragt.
Ja, Und das haben sich auch noch andere Menschen gefragt. Unter anderem haben sich Wissenschaftler der University of Oxford damit beschäftigt. Und die haben gesagt, es gibt drei Theorien. Ne? Also bewiesen ist gar nichts, aber es gibt drei Theorien. Vielleicht ist sogar an jeder einzelnen so ein bisschen was dran, würde ich sagen. Aber ich stelle sie einfach mal vor. Also Theorie 1 besagt, dass wir knutschen, dass wir küssen, um einen potenziellen Partner beurteilen zu können. Also wenn ich jemanden küsse und finde, dass der ein schlechter Küsser ist in meiner Welt, dann schließe ich den als potenziellen Partner aus. Ja, also so quasi ein Test. So, die zweite Theorie lautet, dass es beim Küssen einzig und allein um die Erregung geht. Ja, also ich küsse den anderen, damit er jetzt Bock auf Sex hat.
Also sozusagen Vorspiel.
Genau. Und die dritte Theorie ist, dass Küssen mit menschlicher Bindung zu tun hat. Also wir küssen uns, um uns der anderen Person nahe zu fühlen. Und das kommt wohl auch aus unserer frühesten Kindheit. Also die Empfindungen, die wir beim Küssen haben, ähneln den Gefühlen, die wir als Baby beim Saugen an der Mutterbrust verspüren. Also es ist so ein wohliges, schönes Gefühl. Man ist so sich ganz nah, es ist ganz warm, ganz liebevoll und so weiter. Und das hat man eben beim Küssen als Erwachsener oder als Jugendlicher, was auch immer, auch.
Das müsste auch für meine Babykatzen gelten. Weil die nämlich, die kommen immer, die wollen immer... Ja, die wollen so geküsst werden, die kommen dann so ganz nah, ganz anhängliche, freundliche Tiere, ja. Die dann so immer so, wollen den Mund, weil ich möchte jetzt keine Katzenhaare im Mund haben, aber dann kommen die ja so, so ist wie so eine Art Küssen.
Bisschen wie so ein Knutsch, ja. Also, müsste man sowieso nochmal gucken, ich habe vorhin das nur so überflogen, dass es in der Tierwelt ja auch so eine Art Küsse gibt, vor allen Dingen bei Menschenaffen, aber da müsste ich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Könnte ja was für morgen sein für diesen Podcast.
Ja, schönes Stichwort. Morgen ist der Tag, an dem wir wieder für euch da sind, denn auch morgen ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.
Tschüss.